Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, euch zu sehen hier vor Ort.
Auch die Erstbesucher. Nach dem Datum. Ich weiß gar nicht, ob im Bistro immer noch der 15. März 2020 das Menü an der Tafel steht. Das hat sowas Geschichtsträchtiges. Ich finde es gut, dass es noch da steht. Und ich freue mich auf die neue Beschriftung dann irgendwann. Gott weiß wann. Super, dass ihr da seid, auch dass ihr im Livestream seid und mit mir in die Schule geht heute, weil eigentlich ist es so ein Stück weit Schule. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen trocken, aber ich bin so begeistert, jedes Mal, wenn ich mich vorbereite und mich in die Bibel vergrabe, was da alles noch drin steckt, was wir entdecken können. Und dann, Stefan, du kommst nach dem Gottesdienst das letzte Mal zu mir und sagst, ich habe da nochmal gegoogelt mit dem Gold und das könnte noch so und so und man könnte das noch so weit vertiefen. Und ich möchte dich so ermutigen, studier doch deine Bibel. Ich habe euch mal zur Veranschaulichung so ein bisschen mein Gekraxel mitgebracht. Die Butterbrottüte gehört eigentlich nicht dazu, warum doch immer die da ist. Ich habe mir ein Schulheft geholt aus dem Vorrat vom Kaleb. Also wir haben immer so Material für die Schule in einem bestimmten Schrank, leere Hefte, Stifte und sowas. Und dann habe ich mir so eine Tabelle darunter geschrieben mit den 7 Gemeinden und habe in verschiedenen Farben einfach notiert, das Lob, den Tadel, den Namen und all die, und das, man kann die alle lesen. Es gibt Bücher, da sind die drin. Aber es macht was, wenn du sowas selbst machst. Selbst studieren, selbst Bibelstellen abschreiben, auswendig lernen, damit jonglieren. Und das ist, die Faszination der Bibel erhöht sich für mich von Woche zu Woche. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie das mir dabei geht. So sei ermutigt, das auch zu tun. Ich bete kurz, dann wiederhole ich ein bisschen was vom letzten Mal und dann steigen wir direkt ein. Seid ihr bereit?
Ja. Are you ready?
Ja. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir danken dir für den wundervollen Heiligen Geist und wir brauchen dich. Herr, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen eintauchen in dein Wort, in die Bibel. Wir wollen ernst nehmen, was du uns zu sagen hast. Wir wollen wachsen, wir wollen uns entwickeln und deine Nähe genießen. Rede zu unseren Herzen heute Morgen ganz persönlich. Danke, dass du das tust, mit mir und auch ohne mich, zu jedem. Ja, einfach zwischen den Zeilen, den Gedanken, die du ihm schenkst oder ihr schenkst. Wir lieben dich und wir freuen uns, ja, dein Wort jetzt miteinander zu teilen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich habe die große Überschrift 66 Zeugen. Die Bibel hat 66 Bücher. Ich stelle mir jedes Buch wie eine Person vor. Ich weiß, manche Autoren haben mehrere Bücher geschrieben und so weiter. Aber 66 Stimmen sind hier drin. Der letzte Zeuge. Das letzte Buch deiner Bibel von der Sortierung her, die Offenbarung im Neuen Testament hinten, das ist eben der letzte Zeuge. Und wenn du Teil 1 bis 3 verpasst hast, schäm dich kurz, guck's einfach heute Mittag nach oder wann auch immer und sei nicht verzweifelt, mach nicht aus. Du kannst voll einsteigen heute einfach in das Stück Wort Gottes, was wir miteinander betrachten. Wir steigen heute in Kapitel 2 und 3 ein, wo es eben um diese Briefe an die Gemeinden geht. Ganz kurz möchte ich mit euch nochmal anschauen, was wir hatten beim letzten Mal. Da war ja zum einen das mit den 7 Sternen und mit den 7 Leuchtern. Erinnert ihr euch? Jesus selbst verrät uns ja am Ende von Kapitel 1, was die bedeuten. Und ich habe euch dann so ein bisschen hineingeführt in die Deutung der 7 Sterne, der 7 Engel und der Überzeugung, zu der ich mit etlichen Kommentatoren auch gekommen bin. Manfred Roth, wenn ihr sein Neues Testament lest, er versucht da so den Mittelweg, aber in den Anmerkungen schreibt er auch, es sind eigentlich die Pastoren der Gemeinde, die hier adressiert werden mit Lob und Tadel. Er übersetzt dann einfach Bote in einer neutraleren Form. Wir hatten uns diese Münze angeguckt. Diese Münze war dem Sohn von Kaiser Domitian gewidmet und dieser Junge sitzt auf einer Art Globus und spielt sozusagen mit 7 Sternen und hat 7 Sterne in der Hand. Und der dazugehörige Text der Münze lautete, der göttliche Kaiser, Sohn des Herrschers Domitian. Also der Ausdruck, mit diesen 7 Sternen, 7 Planeten zu spielen, drückt Weltherrschaft, die Sehnsucht nach Weltherrschaft aus. Und diese 7 Sterne, lustig war, als ich nach Hause bin letztes Mal, habe ich gemerkt, dass der Drucker einen Teil von meinem Skript einfach nicht gedruckt hat. Frag mich was. Ich weiß, die Technik und so. Aber irgendwie fand ich es bemerkenswert, dass ein Absatz einfach nicht da war. Ich hatte das erste Mal, glaube ich, seit ich meine Predigten ausdrucke, auf diesem Drucker Papierstau am Morgen. Und dann später hatte ich das fertige Skript und da war einfach ein Teil war blanko. wie auch immer, den lese ich euch jetzt noch vor, damit wir es komplett haben. Da stand nämlich, hier in der Offenbarung ist es bedeutsam, dass die sieben Sterne in der rechten Hand von Jesus waren. Die rechte Hand steht für Autorität, für Herrschaftsgewalt. Dieses Symbol kann also zum Ausdruck bringen, dass Jesus zuerst seine Herrschaft durch die Repräsentation jeder lokalen Gemeinde ausüben möchte. Finde ich interessant. Als Jesus kam und die Zeloten, die politischen Aktivisten ja dachten, der Messias baut sein Reich auch so auf, dass endlich der blöde römische Kaiser wegkommt, die Unterdrückung beendet wird, hat Jesus sie aufgeklärt und gesagt, nein, ich komme nicht mit einem politischen Reich. Ich hau hier gar nichts dazwischen, ich schaffe keine Strukturen und keine Machthaber ab, sondern mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist ein geistliches Reich. Und die Ekklesia, die Gemeinde, das ist auch ein Bibelstudium, wer die herausgerufen ist, eigentlich dazu berufen zu regieren, zum Beispiel durch Gebet und durch die Verkündigung des Wortes Gottes, das, was wir ja als Gemeinde tun miteinander. Dann habe ich euch erklärt, dass der Leuchter oder die Leuchter, von denen Jesus spricht, die für die Gemeinde als Symbol stehen, keine Menora waren, also das Wort, was da steht, steht nicht für diesen siebenarmigen Leuchter, es steht auch nicht für den typischen Kerzenhalter, den du zu Hause hast, wenn du jetzt endlich wieder Besuch hast, ne, zum Essen. So die Einladungen gehen ja so langsam rum, hin und her und man kann wieder ein bisschen was feiern und machen und alle freuen sich. Also nicht so ein Kerzenhalter, wie du den dann auf den Esstisch stellst, ist damit gemeint, sondern tatsächlich so eine Lampe in dieser Form. Ich habe jetzt leider kein Bild von der goldenen gefunden. Stell sie dir einfach eben in Gold vor. Das ist das Wort, was hier stand für goldener Leuchter, was für Gemeinde steht. Wir haben uns angeschaut, ja, wie wertvoll Jesus Gemeinde sieht, wenn er sie mit einem solch kostbaren Gegenstand vergleicht, der Licht in eine dunkle Welt bringt. Erinnert euch das Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 5, war das Vers 14, ich weiß nicht ganz genau mehr. Ihr seid das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt, wir zusammen sind ein Licht für diese Welt. Wir sind wichtig. Der Heilige Geist ist unser Öl und wir sollen brennen, damit die Leute Orientierung haben, damit sie den Weg nach Hause zu Gott finden. Genau, so viel zur Wiederholung. Ah, noch, wo habe ich das versteckt? Ganz kurz. Na, okay. Zap, zap. Reihenfolge. Das war so ein kleines Bild, wo wir uns befinden in der Zeit. Bei den ersten beiden Teilen habe ich euch gesagt, wir sind im Gemeindezeitalter. Das fing an Pfingsten, am ersten Pfingstfest und geht meiner Meinung nach bis zur Entrückung. Ihr wisst, verschiedene Dinge in der Offenbarung kann man verschieden deuten. Manches ist relativ klar und manches, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Die kannst du dir auch in Kommentaren oder sonst wie in Büchern ziehen. Und ich ziehe natürlich meine Schlussfolgerung. Also ich stimme überein damit, dass wir uns zwischen der 69. Jahrwoche und der 70. befinden in einem Pausenraum sozusagen, in einer Lehrzeit. Und das ist das Zeitalter der Gemeinde. Genau, ein bisschen was habe ich letzte Woche dazu gesagt und so ganz ins Eingemachte können wir einfach sonntags nicht gehen, sonst kommen wir nicht mehr heim. Okay, ja, für mich ist das total faszinierend und manchmal sitze ich einfach nur an meinem Küchentisch, wo ich tatsächlich die Predigten immer noch schreibe. Ich mag den Küchentisch, das sind auch all die fetten Bücher, sitze ich da und heule einfach, weil ich mich Jesus nahe fühle und weil mich das bewegt, wie vernetzt die Bibel und wie vernetzt der letzte Zeuge auch mit dem Alten Testament ist. Das ist ziemlich stark. Also unterschätze nicht, was das Alte Testament dir zu sagen hat als Christ. Wir leben in einer Zeit, wo die Botschaft der Gnade wieder neu entdeckt wurde. Nur so Leute wie Womack oder andere. Und auch, wo es Leute gibt, die sie im Übermaß meiner Meinung nach, unserer Meinung nach benutzen. Da wird dann die Gnade dargestellt, als würde es keine Rolle spielen, wie ich lebe. Und ich weiß, das ist ein Spannungsfeld. Wir wollen nicht Religion, wir wollen nicht Gesetzlichkeit, wir wollen nicht sagen, als Christ musst du, hast du, bist du und wenn du noch rauchst, bist du sowieso und überhaupt, das ist falsch. Das ist nicht Bernd lehrt uns immer, die Richtung ist wichtig. Und jeder von uns, der Gott lieb hat, bewegt sich so ein Stückchen weit immer näher auf ihn zu. Und du merkst deine Baustellen, Gott klingelt mit dem Glöckchen und sagt, Schätzchen, können wir mal da hingucken, könntest du das vielleicht ändern? Und so entwickeln wir uns weiter und verändern uns. Aber es darf nicht in Form von Gesetzlichkeit sein. Aber es kann auch nicht dazu führen, dass es egal ist, wie wir leben. Dass wir Gott verunehren. Und es gibt Wenn-Dann-Bedingungen. Es gibt sie. Im Neuen Testament und im Neuen Bund. Und darum, lieber Christ, rufe ich dir einmal mehr zu. Bitte, bitte, lies deine Bibel selbst. Auch was ich dir hier erzähle, lies deine Bibel selbst. Studier das nach. Das ist schlau, weil jeder kann irgendwie kippen, von der einen Seite vom Pferd oder auf der anderen Seite. Und wenn du sagst, lieber Gott, rede zu mir, lies deine Bibel, nicht in, wie jemand mal sagte, homöopathischen Dosen, 10 verses a day, keep the devil away, 10 Verse am Tag halten den Teufel schon fern. Ich weiß, studieren, das kann auch ein kleiner Text sein. Das ist jetzt, soll jetzt auch kein Gesetz sein, verstehe mich recht. Aber du brauchst Wort Gottes regelmäßig und auch nicht zu wenig. Ich fühle mich herausgefordert, wenn ich die Offenbarung lese, weil mir hier auch ein strenger Gott begegnet, der Gott, der Richter sein wird. Und das ist gar nicht so einfach zu versöhnen mit dem Lamm, das sich für mich hat schlachten lassen. Und doch ist es der gleiche Jesus. Das Spannungsfeld zwischen der Erlösung aus Gnade und dem Anspruch Jesu auf das Tragen unseres Kreuzes. Er will unsere Hingabe. Er will, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir gehorsam sind, uns unterordnen unter seine Vorstellungen und Erwartungen. Ist die Bergpredigt nicht voller Wenn, Danns, selig sind? Ja, wer denn? Menschen mit einer bestimmten Haltung oder einem bestimmten Verhalten, die Friedensstifter zum Beispiel, die nicht den Streit suchen und den Krieg, sondern die versuchen zu versöhnen, auch zwischen Menschen, die verschiedener Meinung sind. Ist, wenn Jesus die supergeistlichen Pharisäer ermahnt und Gesetzlichkeit und Heuchelei an den Pranger stellt und er gleichzeitig den Zehnten bestätigt, nicht das auch ein Widerspruch, der manchem die Fußnägel hochkräuselt und doch ist es beides da. Altes und Neues Testament, Gott ist immer noch derselbe. Wir werden nicht erlöst durch das Blut von Tieren, durch das Einhalten von Reinigungsvorschriften, dadurch, dass wir keine Blutwurst essen oder irgend sowas. Wir werden alleine erlöst durch den Glauben an Christus. Amen. Aber es ist nicht egal, was du danach tust. Und die Dinge, die Gott wichtig sind, sind ihm immer noch wichtig. Wenn das Gesetz sagt, sei deinem Ehepartner treu, du sollst nicht Ehe brechen, hat sich nicht geändert. Das mit dem Diebstahl meiner Meinung nach auch nicht. Und viele, viele andere Dinge. Und schreibt nicht Paulus an die Epheser über das 5. Gebot, dass das 1. Gebot ist, an das eine Verheißung geknüpft ist? Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Im Epheserbrief, das Gesetz. Hat Jesus nicht dem Teufel erwidert, alles aus Moses Büchern, was ihm in der Versuchung entgegengeschleudert wurde, aus dem Gesetz, aus dieser Zeit? Wie kriege ich das hin? Das ist ein Spannungsfeld. Und ich möchte mich dem aussetzen und ich möchte das Wort ein Stück weit mehr greifbar machen, für mich und auch für euch, wenn ihr mir es erlaubt. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich das Matthäus-Evangelium gesucht und war ganz dicht dabei, bin aber bei Maleachi kleben geblieben. Also nicht, weil meine Bibel mit Erdbeermarmelade voll war, sondern irgendwie habe ich halt Maleachi aufgeschlagen, das letzte Buch des Alten Testaments. Und dann dachte ich, boah, da steht ja auch ganz viel über das Ende der Zeit drin. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und ich möchte mit euch ein bisschen was aus dem Propheten Maleachi lesen, bevor wir dann tatsächlich zu den 7 Gemeinden kommen. Ist vielleicht irgendjemand hier, der kürzlich Maleachi gelesen hat und weiß, was sein Name bedeutet? Schnell gegoogelt? Okay, ich sag's schneller. Bote. Ich gucke mal da. Der Mann heißt Bote. Alttestamentlicher Prophet. In Maleachi 2,7 steht, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Jesus zitiert Maleachi übrigens, bevor du ihn in die Tonne klopfst und sagst, ah, da steht das auch mit dem Zehnten, dass Leute Gott berauben und so, das mag ich gar nicht hören, das ist ja Altes Testament. Jesus zitiert Maleachi in Matthäus 11 übrigens, was die Endzeit betrifft. Er sagt dort, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Stefan, da haben wir es schon wieder. Er läutert uns wie das Gold. Malachi 3, 5 und 6. Ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen. Witwen und Waisen übervorteilen, das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Denn siehe, der Tag kommt, das ist Vers 19, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Und wenn du fit bist in der Offenbarung, weißt du, dass in Kapitel 2, Vers 26 das auch steht, dass wir die Heiden mit eisernem Stab mit zerschlagen. Also das ist was, das ist für mich völlig neu. Ich habe vor 11 Jahren schon mal eine Serie gepredigt über die Offenbarung. Wer schon länger dabei ist, kann sich vielleicht daran erinnern. Und das war mir damals nicht bewusst, dass ich mit Jesus dem Richter, dass wir als Christen mit Jesus dem Richter kommen werden, um irgendwie auch teilzuhaben an diesem Zerschlagen. Das will ich eigentlich so irgendwie gar nicht so. Aber es steht in der Bibel. Das stretcht mich. Da ist eine Menge drin, was ich so tief noch nie mehr angeschaut habe. Petrus unterstreicht in seinem zweiten Brief auch diese Aussagen des letzten Tages. 2. Petrus 3, Vers 9 und Vers 10. Da steht, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Heute Morgen habe ich in Facebook einen Post von unserem Freund Rufus, der in Transsilvanien wohnt. Erinnert euch vielleicht, der war mal hier, Rumänien, gelesen. Und da stand drin, man sollte nicht fragen, warum ein liebender Gott Menschen scheinbar in die Hölle wirft. Man sollte vielmehr fragen, warum man freiwillig sich für die Hölle entscheidet, anstatt für den liebenden Gott. Das fand ich gut. Weil Gott hat es uns eigentlich so einfach gemacht. Er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Da sind wir schon voll in den Sendschreiben. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Nein, das war nicht das Alte Testament, das war immer noch Petrus in seinem zweiten Brief im Neuen Testament. Krass, oder? So heftige Sachen stehen da drin. Das Neue Testament ist voller Briefe. Wer kennt den kürzesten im Neuen Testament? Philemon, also es war so ein bisschen genuschelt unter der Maske, ich nehme mal an, das war jetzt genau die richtige Antwort. Philemon, genau, das war ein mega kurzer Brief, kannst du sagen, ich habe heute ein ganzes Buch in der Bibel gelesen. Und dann muss man immer fragen, ja welches. Der längste, habe ich jetzt auch gelernt, der längste erhaltene Brief aus der antiken Welt ist der Römerbrief. Den nehme ich mir im zweiten Halbjahr vor und ich bin gespannt, was ich da alles noch nicht verstoffwechselt habe und verstanden. Die neutestamentlichen Briefe sind fast alle an Gemeinden gerichtet. Der Philemonbrief und wenige andere sind an Einzelpersonen gerichtet. Die 7 Briefe, die Jesus uns hier vorlegt in der Offenbarung, sind auch an Gemeinden gerichtet. Sie wurden übrigens in ihrer Gesamtheit in jeder Gemeinde vorgelesen. Also Datenschutz hat damals Gott nicht interessiert. Es ist wie, wenn du in der Schule sitzt und die Epochalnoten werden laut vor der Klasse vorgelesen. Ich weiß gar nicht, Matthias, darf man das? Ist das? Ja, also man macht es eher nicht, war jetzt so die Antwort. Es ist so ein bisschen, je nachdem, ne, oder die Arbeitsnoten dann vor den anderen. Also hier war das so. Jeder wusste genau, was bei den anderen 6 Gemeinden alles schief hing und was Gott da doof fand und wo er zur Buße aufrief. Am meisten findest du im Neuen Testament über die Gemeinde von Ephesus. Und das ist auch die erste, an die einer der 7 Briefe geht. Du findest ja auch bei den normalen Briefen, dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, und du findest eben jetzt hier am Anfang von Kapitel 2 auch den Brief von Jesus an Ephesus. Ich möchte ein bisschen anders dran gehen an die 7 Briefe an die Gemeinden als das letzte Mal vor 11 Jahren, so mehr synoptisch, so als ein Überblick. Ich will die nicht einzeln nacheinander abklopfen, da gibt's tolle Bücher, Bibelkommentare und im Internet mit Sicherheit auch noch Sachen, wo du da dir selber noch mehr ziehen kannst, wenn du das möchtest. Ich möchte so ein bisschen so einen groben Überblick geben und fange heute damit an und mache dann irgendwann demnächst damit weiter. Diese 7 Orte lagen geografisch relativ nah zusammen. Da haben wir sie. Eine kleine Landkarte aus meiner Bibel abfotografiert. Ich fand, dass das Land irgendwie aussah wie das Meer. Deswegen habe ich da so ein bisschen blau drin rumgemalt. Also hier, das ist alles Wasser, ne? Blau ist Wasser. Und hier sind wir auf dem Land. Und da habe ich euch die Gemeinden durchnummeriert. Zahlen 1 bis 7, so wie sie hier angesprochen werden. Also man konnte relativ gut eine Reise machen, wenn man jetzt beauftragt war, diese Briefe weiterzubringen. Was nehmen wir denn mal? Grün. So, also der fing dann in Ephesus an, nach Smyrna, nach Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und dann Laodicea war das Schlusslicht. Es gab mehrere hundert Gemeinden damals in Kleinasien, aber nur diese wurden ausgewählt. Und Ephesus, schreibt Manfred Roth in seinem Kommentar zum Neuen Testament, hatte vermutlich als einzige Gemeinde eine Größe, die wir heute als bedeutend betrachten würden. In Ephesus hatten alle östlich-mythischen Religionen einen Tempel, die Götter der Griechen, der Römer. Es war eine Zeit heidnischer Hochkultur. Ich habe auch gelernt, dass es die wichtigste Straße in der antiken Welt dort gab, in Kleinasien. Die ging von Europa kommend, hat sich dann bei Pergamon geteilt. Hier irgendwo, ging zum Teil an der Küste weiter und auch im Inland. Diese Gegend, man hat das benutzt, um die anderen Kontinente zu erreichen, um von Europa nach Asien zu reisen oder auch dann weiterzukommen nach Afrika. Diese Gegend war die Region, wo laut Jesus im ersten Jahrhundert der Teufel sein Hauptquartier hatte. In welcher Stadt von den 7 war das? In Pergamon, genau. Pergamon oder Pergamus, frag mich nicht, warum die manchmal so heißt, manchmal so da oben. Da, wo der Thron des Satans ist. Das Thema Gott und seine Gemeinde mitten in einer verlorenen Welt, sie stößt in das vom Feind aufgebaute finstere Reich hinein, mitten im geistlichen Kampf, der seit Pfingsten stattfindet, standen die 7 Gemeinden, stehen auch wir, weil der Teufel hasst Gemeinde. Sie ist wie ein Stachel in seinem System. Wir wissen, der Teufel ist nicht allgegenwärtig wie Gott, er ist ja nur ein gefallener Engel, hat seine Agenten überall. Er bewegt sich auf der Erde und auch, das ist jetzt auch wieder Deutungssache, die meisten, die ich kenne, denen ich vertraue, sagen, er ist immer noch im Himmel unterwegs, um uns zu verklagen. Das hat sich auch nicht geändert, er hat da kein Bleiberecht mehr. Aber er gibt sich schwer Mühe, Gott von unserem schlechten Seite zu überzeugen und er gibt sich auch Mühe, dich von der schlechten Seite anderer Christen zu überzeugen. Das ist schon gemerkt. Die Gedanken, die du manchmal hast, die sind von woanders inspiriert. Ich kenne deine Werke, Offenbarung 2,13, und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Wenn Jesus das sagt, möchte ich das nicht anzweifeln, dass das damals so war. Was war mit Pergamon? Das ist eine Stadt, die auf einem Bergmassiv liegt und die man durch eine schmale, gewundene Straße erreicht. Hab mir sagen lassen, heute kann man mit dem Bus da hochfahren. Die drittgrößte Bibliothek der damaligen Zeit war dort. Theater, ein Stadion und natürlich viele Tempel. Ich habe euch jetzt keine Bilder mitgebracht, weil ich nicht sicher war, ob ich rechtlich auf der sicheren Seite bin, wenn ich mir da... Könnt ihr googeln, ihr könnt das nachgucken, wie die Ruinen aussehen, wie der Thron des Satans aussah. Und wenn ihr es live sehen wollt, den Thron des Satans, müsst ihr nur nach Berlin fahren, weil wir Deutsche haben uns den ja rübergeholt. Da steht also das wieder rekonstruierte Gebilde dieses Tempels. Es war ein Tempel, der für Zeus und ich glaube auch gleichzeitig für einen der römischen Kaiser errichtet worden war, den Jesus hier so benannt hat. Jetzt kommt ein bisschen was Spekulatives. Ich weiß, ihr seid super heilig und integer, aber es ist schon auch spannend. Es ist jetzt nicht, das ist so, sondern das könnte so sein. Habe ich von Pastor Pawson mir geliehen, was jetzt kommt. Er sagt, er sieht einen Zusammenhang zwischen der Art der Probleme, die die Gemeinden hatten, und ihrer Lage, nämlich wie dicht oder wie weit sie entfernt zum Thron des Satans waren, zu der Stadt Pergamon, also zu hier oben. Er sagt, die beiden Gemeinden, die am nächsten lagen zu Pergamon, zu diesem Thron, das war, könnt ihr ja selber sehen, Smyrna und Thyatira, die wurden nicht von innerhalb der Gemeinde angegriffen, sondern durch Verfolgung von außen. Der Teufel hat verschiedene Strategien durch die Jahrtausende, um Gemeinde zu zerstören. Das eine ist Verfolgung von außen. Geh nach China, nach Nordkorea. Ne, da siehst du, was Verfolgung bedeutet, was Menschen leiden, die den gleichen Glauben haben wie wir. Die sitzen nicht fröhlich, friedlich mit Maske im Herzen ihrer Kleinstadt und hören das Evangelium. Die sitzen in Arbeitslagern, fürchten um ihr Leben und werden gehasst, das Wort Gottes ist illegal. Ich habe euch von der Chinesin erzählt, die 60 Jahre lang eine Seite der Bibel hatte und sie jeden Tag gelesen hatte, eine Seite aus dem Johannesevangelium, bis jemand ihr eine ganze Bibel gebracht hat. Das muss für die Frau alles bedeutet haben. Und du und ich, wir haben 5 oder 10 zu Hause. Was man zu viel hat, wird man manchmal, man weiß nicht, was man hat, wenn man so viel und immer hat. Ja, Gemeinde wird angegriffen von außen und wenn das nicht funktioniert, dann von innen. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte in einer seiner Abschiedsreden, ich weiß, dass nach meinem Weggang aus eurer eigenen Mitte Männer aufstehen werden und versuchen werden, Leute zu verführen, wegzuziehen, Gemeinde zu spalten. Und all das ist Alltag, auch in unserer Welt. Also das ist in der westlichen Welt wahrscheinlich das gängigere Modell, dass man versucht, Menschen gegeneinander aufzubringen, Gemeinden zu teilen. Weil was ich teile und klein halte, kann ich leichter beherrschen als das, was zusammenhält und in Einheit zusammensteht, wofür Jesus in Johannes 17 so schön gebetet hat. Und ich habe euch neulich gesagt, das ist ein Gebetsanliegen Gottes selbst, das bis heute nicht erhört worden ist, weil es so viel Scheiß gibt, entschuldigt das Wort, so viel Hässliches gibt. Und waren wir Teil davon? Ganz bestimmt. Ich ja, ich bin bestimmt schuldig geworden. Aber ich will von ganzem Herzen die Liebe leben, egal ja, zu welchen Geschwistern auch immer. Okay, also diese beiden Gemeinden wurden nicht von... Moment, die beiden Gemeinden, die am nächsten bei Satans Hauptquartier lagen, wurden durch Unmoral und Götzendienst verunreinigt. Ich glaube, ich habe es gerade falsch vorgelesen, verzeiht mir. Unmoral und Götzendienst. Die nächsten beiden Gemeinden von der Entfernung her wurden nicht von innerhalb der Gemeinde angegriffen, sondern durch Verfolgung von außen. In beiden Fällen konnte Satan Juden gebrauchen. Und Jesus war so provokant, das ist dann in Kapitel 3, Vers 9, ihre Synagoge, eine Synagoge Satans zu nennen. Die zwei Gemeinden mit der größten Entfernung, das können wir ganz leicht sehen, das war natürlich hier unten, ups, warte mal, wie geht das? Ephesus und Laodicea, die haben den Teufel nicht gestresst. da hat er gar nicht so viel Kopfweh mitgehabt, weil die in Ephesus, die hatten ihre Leidenschaft und ihre Liebe verloren, und die Laodicea, da sagt Jesus ja, ich finde euch zum Kotzen oder so. Also ganz ehrlich, Wasser ausspeien, weil mir schlecht wird, das könnt ihr auch nachstudieren, das mit dem Wasser und dem Aquädukt in Laodicea. Das ist etwas ganz Spezifisches für diese Stadt, was den Leuten, die angesprochen waren, ganz viel gesagt hat. Und Stolz und Gleichgültigkeit, da stellen wir uns selber kalt, wenn wir da unterwegs sind. Da muss der Teufel sich nicht so sehr anstrengen. Warum hat der Teufel sich nun Pergamon ausgesucht? Warum war das scheinbar so ein negatives Zentrum? David Pawson spekuliert, er sagt, es war die bedeutsamste Region aufgrund der verkehrstechnischen Lage. Erinnert euch an die Straße, die sich dann da gabelt? Er war der Knotenpunkt dieser Region für Reisen in andere Kontinente. Die Welt gut kontrollieren, darum geht es, strategisch gedacht. Wenn man spekulieren will, also er sagt auch, und ich glaube das auch nicht, dass der Teufel mit diesem Zeus-Tempel nach Berlin gereist ist und da wohnt. Er sagt, man könnte spekulieren aufgrund dieser Dinge, die da Fakt waren an diesem Ort, wo heute wohl der Thron des Satans liegen möchte. Und er sagt, sicherlich nicht in Amerika oder in Europa, sondern vermutlich in der dritten Welt, wo die Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, am deutlichsten wächst. Erinnert euch, bei Pergamon, da steht Antipas, mein treuer Zeuge, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt, die hart verfolgte Gemeinde. Ich habe euch mal von Open Doors, genau, Zeit zum wach werden, von deren Website den Weltverfolgungsindex so einteilen könnt. Das geht doch mal bei Open Doors auf die Website heute Mittag, wenn ihr da noch nie wart, guckt euch das mal an, weil die recherchieren das und unterstützen Christen in der verfolgten Welt, wo es am schlimmsten ist. Und ihr seht unten unter der Weltkarte die ersten 10 Länder, da habt ihr diese Rangliste. Am schlimmsten ist also Nordkorea, Afghanistan, dann Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Jemen, der Iran, Nigeria und dann Indien. Ihr seht die Farben und ja, deren Bedeutung. Ne, sehr hohe Verfolgung, extrem und so weiter. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Da musste ich dran denken, weil als Paulus Jesus begegnet ist, sagt Jesus was zu ihm? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber er hat ja Leute aus der Gemeinde verfolgt. Er hat Christen ins Gefängnis und in den Tod gebracht. Als Stephanus gesteinigt wurde, der erste Märtyrer, wer stand dabei und hat auf die Klamotten der Mörder aufgepasst? Das war Paulus. Und Jesus sagt, Moment mal, wenn du dich mit der Gemeinde anlegst, dann legst du dich mit mir an. Antipas, der wurde auch von Domitian umgebracht. Also der hat nicht so lange geherrscht, dieser Kaiser, aber der hat ziemlich viel Hass gegen die Christen mit Leben gefüllt. Antipas wurde lebendig gegrillt. Man hat ihn in den Bauch eines metallenen Ochsen gesteckt, der eine Tür hatte und sogar bestimmte, ich stelle mir das vor, wie so eine, was haben die Schotten, wie so ein Dudelsack mit so Röhren, sodass man die Schreie besonders gut hören konnte von dem, der da zu Tode gequält wurde. Und du kannst dir vorstellen, das Metall, wenn da Feuer drunter ist und es wird erhitzt, der wird dann da lebendig geröstet. Und wisst ihr, aus welchem Metall der Ochse war, in dem man Antipas gesteckt hat aus Pergamon? Aus Erz. Fällt dir bei Erz irgendwas ein, so vom letzten Mal, aus Kapitel 1? Offenbarung 1, Vers 15, und seine Füße waren wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass die Füße aus Erz und Weihrauch, dieses besondere Wort, was Rick Renner da zerlegt hat, bedeuten, da kommt Jesus zum zweiten Mal und er kommt zum Gericht. Dieses Mal kommt er nicht zum Retten. Da ist die Zeitspanne der Gemeinde, die ist jetzt. Jetzt ist die Zeit, sich zu bekehren, sich zu entscheiden, gerettet zu werden. Und dann kommt irgendwann das große Finale, dann kommen die gleichen Füße, die durchbohrt wurden, die aussehen, als wären sie aus brennendem Erz. Sie kommen, um zu richten. Und der Weihrauch als Symbol für Gebet und Jesu Fürbitte für alle Menschen, weil er sich so danach sehnt. Petrus schrieb das, wir haben das vorhin gelesen, er will ja nicht, dass jemand verloren geht. Er will, dass alle gerettet werden. Gottes Herz schreit danach. Und ich musste so denken, ich meine, im Buch Daniel erleben wir ja, wie ein hasserfüllter, boshafter Herrscher wie Nebukadnezar sich bekehrt hat. Das ist eine krasse Geschichte für alle, die evangelistisch neu entzündet werden sollen. Alles ist möglich. Saulus hat sich bekehrt, Nebukadnezar hat sich bekehrt, vielleicht hat sich Domitian am Ende auch bekehrt. Ich habe neulich in der Predigt gehört und auch in einem Buch, glaube ich, von Ortwin Schweizer mal gelesen, Gott und Deutschland, glaube ich, war das das Buch, wo auch einige Nazi-Größen am Ende, in der Zeit, wo ihnen der Prozess gemacht wurde und ein Pfarrer zu ihnen kam, das Wort Gottes brachte. Es gab welche, die sich wohl entschieden haben für Jesus. Und wir wissen, wir sind nicht aus Werken gerecht, also haben sie, wenn sie es aufrichtig gemeint haben, den Sprung geschafft in den Himmel. Ich weiß nicht, ob Domitian das geschafft hat, Gott alleine natürlich weiß das, aber wenn er es nicht geschafft hat, wenn er nie den Weg zur Buße fand, dann weiß ich eins, sein Feuer brennt länger als das von Antipas. Und ihm wurde glühendes Erz oder wird glühendes Erz auch vor Augen stehen am Tag des Gerichts. Den Gedanken fand ich Gänsehaut auslösend, so für mich. Okay, zurück zu den 7 Gemeinden und unserer Landkarte. Diese Gemeinden waren gegründet worden in der Zeit, wo Paulus in Ephesus lebte, und ihre Anfänge sind auf den Dienst von Paulus zurückzuführen. Sie waren damals, Bernd hat das in der Pfingstpredigt zutreffend uns schon gebracht, knapp 40 Jahre alt, zwischen 30 und 40 Jahre alt. Was ist eine Gemeinde, wenn sie zwischen 30 und 40 Jahre alt ist? Sie ist in der zweiten, dritten Generation unterwegs, so wie wir. Genau wie wir. Anfang unserer 30er sind wir. Der Härtetest besteht dann darin, bleiben auch die nächsten Generationen Jesus treu oder nicht? Das ist auch eine Frage, vor der wir stehen. Werden die Jungen genauso wie wir, die wir uns damals aus der Welt raus bekehrt haben und Gemeinde gegründet haben in Hadamar damals, und dann haben wir uns vereint mit der NGL und mit anderen, und Leute haben sich bekehrt und Dinge sind passiert. Wir haben eine radikale Rausrettung aus der Welt erlebt. Das war eine kleine Erweckung in meinen Augen, was damals rund um die Trümper-Family passiert ist. Und es hat Kreise gezogen, Gemeinde wurde geboren. Aber was wird sein? Wir werden älter. Ich bin nicht mehr die Jüngste in der Gemeinde, das war ich immer. Habe immer gehofft, dass die Leute mich respektieren, obwohl ich klein und jung war. Heute bin ich klein und älter. Nicht alt. Ja, das sind spannende Fragen. Würde Gemeinde mitten in Unmoral, Okkultismus, Götzendienst, Unterhaltung durch große Sportereignisse, Theater und anderes überleben, dann könnte sie überall überleben. Einige Kirchenhistoriker sind der Auffassung, dass Kleinasien in Kirchendistrikte unterteilt war und dass diese 7 Gemeinden, ich sehe gerade, dass Ephesus den Anschluss verloren hat, das können wir ja nicht zulassen hier, gell? Oh, das ist hellgrün. Okay, ihr werdet damit fertig, es hat keine Bedeutung. Die Evangelisationsstrategie war, wir bilden eine Muttergemeinde in einem Zentrum, in einer zentralen Stadt und versuchen von dort aus die ganze Region zu erreichen. Erinnert mich sofort an das Multisite-Konzept. Hab eine Muttergemeinde, hab mehrere Tochtergemeinden, wo zum Beispiel die Predigt übertragen wird per Video. Die haben ihren eigenen Lobpreis, die haben einen Pastor vor Ort, der sich als Campus quasi kümmert um die Leute. Das ist ein spannendes Konzept, das ist vielleicht viel älter und Greg Groeschel hat das gar nicht erfunden. Fand ich witzig, Bernd, so by the way. Ja, diese 7 Gemeinden waren vielleicht, wahrscheinlich, so vermuten einige Bibelausleger, die Aufseher und Muttergemeinden für die anderen, und Ephesus war quasi on top. Die Jünger von Paulus gründeten im Umfeld Gemeinden. Und Ephesus war das Zentrum. Timotheus wurde dort Pastor. Johannes lebte dort mit Maria, der Mutter von Jesus. Ja, viel zu sagen. Ich mache einen kleinen Sprung, gucke auf die Uhr. Warum überhaupt Gemeinde? Das ist eine Frage, die ich mir mit euch stellen möchte heute Morgen. Was würde Jesus denn uns als CCLM ins Stammbuch schreiben? Oh, das haben schon viele Leute versucht. Viel Kritik und Geschimpfe und viel Lob. Und auf beides kannst du, wenn es von Menschen kommt, als Leiter nicht wirklich viel geben. Du kannst immer nur sagen, Herr, was meinst du denn dazu? Hilfe. Für uns zur Buße an den richtigen Punkten und ermutige uns auch an den richtigen Punkten. Und ich glaube, wir sind besser, als wir oftmals von uns denken. Weil Gott uns mit einem Auge der Liebe sieht und wir das manchmal übersehen. Genau wie mit unserem Umgang mit uns selber. Was man gut kennt, ne, und die Schwächen und die Baustellen. Vielleicht würde Jesus uns sagen, ich habe den Drachen schon getötet. Ich denke an den Georgsbrunnen, an den heiligen Georg, der Patron von Limburg oder was auch immer. Ne? Wir haben den Sieg schon. Komm, arbeitet von daher. Ihr habt mehr, als ihr wisst. Ihr seid mehr, als ihr ausübt. Und euch gehört mehr, als ihr im Glauben empfangt. Psalm 91, da steht, dass du als Mensch, der sich an Gott hängt, den Drachen zertrittst. Hast du das mal mit Bewusstheit gelesen? Psalm 91, 13. Wir treten fröhlich mit. Lukas 10, 19. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Juhu! Yeah! Ich glaube, er würde uns auch sagen, das, was Bernd uns an Pfingsten gepredigt hat, ihr könntet schon auch noch in der Liebe wachsen. Zu mir und zueinander, ganz ehrlich, da ist noch Luft. Unseren Kindern, die ja fast alle erwachsen sind, haben wir immer gesagt, das stand in irgendeinem guten christlichen Buch, dass das, wie du mit deinen Geschwistern und mit deinen Eltern in der Familie umgehst, dass das viel darüber aussagt, wie du später mit deinem Ehepartner umgehst. Also dann haben wir gesagt, so wie du mit deinem Bruder umgehst, gehst du wahrscheinlich später mit deinem Mann um. Nein, im Leben nicht. So wie du mit deiner Schwester umgehst, gehst du vielleicht später mit deiner Frau um. Nein, die werde ich ganz anders behandeln. Wirklich? Da, wo es eng wird, wo wir das Klo teilen und die Butterdose und die Wattestäbchen, da kommt der wahre Charakter raus und das ändert sich später überhaupt nicht. Und es ist ein fantastisches Trainingsfeld. Die Gemeinde ist das beste Trainingsfeld, was du haben kannst. Und wenn du die Brüder nicht lieben kannst, dann glaube ich dir nicht, dass du die Verlorenen liebst. Und Johannes der Apostel glaubt dir nicht, dass du Gott liebst. Er sagt, du bist ein Lügner. Ja. 100%. Aua! Ja! Der Bernd hat einen Post geteilt, da schrieb jemand im Facebook, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Rettet die Wale, aber treibt die Babys ab. Ne? So, da sind wir. Wir gehen auf die Straße, für die Umwelt ist es nett, aber es ist nicht die neue Religion. Das ist nicht das Allerwichtigste. Darf ich sowas sagen? Ich sag's einfach. Ist mir auch egal, was du denkst oder was irgendjemand schreibt. Das ist das, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Und Bernd hat gesagt, er glaubt was anderes. Er hat geschrieben, seit ich Jesus kenne, liebe ich die Menschen. Die Predigt, die Grace neulich gehalten hat, wenn du sie nicht geguckt hast, schäm dich gleich nochmal ganz kurz. Tu Buße und guck sie dir auch heute Mittag noch an. Der Tag ist ja lang. Und wenn du in die Sonne willst, dann hör sie dir nur an. Das reicht auch. Die steht hier, Anfang 20, heult, kommt mir bekannt vor, und sagt, ich liebe Menschen. Und das als Pastorenkind. Und ich sag dir, man kann Dinge erleben in einem Pastorenhaushalt, die dich die Liebe an Menschen verlieren lassen. Ich weiß, das geht immer hin und her und wir tun uns alle Aua. Und ich vergib mir einfach, wenn du mir noch wegen irgendwas böse bist. Es tut mir wirklich leid und es war mit Sicherheit nicht geplant. Aber wir können wachsen in der Liebe. Ich glaube, das würde Jesus uns ins Stammbuch schreiben. Wie sehr lieben wir denn? Niemand liebt seine Freunde mehr, sagt Jesus in Johannes 15, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und der, der in der Offenbarung die Gemeinden kritisiert, er tut das als unser bester Freund. Und ich habe es neulich schon mal gesagt, Gemeinde kritisieren darf meiner Meinung nach nur der, der sein Leben für sie ausgibt oder hingegeben hat. Und das ist zuerst alleine er und das sind die Menschen, die ihr Herzblut in Gemeinde investieren. Wenn du nur Zuschauer bist, halt einfach den Mund. Tut mir leid. Fußballer auf dem Spielfeld kritisieren kann jeder. Kann sogar ich, die ich keine Ahnung habe von Fußball. Und mit der Chipstüte in meinem Sessel sagen, der hätte doch besser. Komm mit an die Front, ich lade dich herzlich ein. Wir brauchen Mitarbeiter. Jede Menge. Es ist noch Platz da. Und dann kannst du sagen, Iris, das könnten wir doch anders besser machen. Und du bist willkommen damit. Wir hören dir zu, ganz ehrlich. Du kannst zum Ralf sagen, können wir nicht mal Baguette backen? Oder können wir nicht mal... Oder du kannst zu Simone sagen, ich habe da ein Lied. Wir können uns gegenseitig beschenken mit Ideen, mit Anregungen, mit Korrektur. Aber nur dann, wenn wir selber Teil der Mannschaft sind. So sehe ich das. Durchbohrte Füße, die aussehen wie glühendes Herz, kommen betend, um Gericht zu halten. Durchbohrte Hände halten die sieben Boten, die sieben Pastoren fest und wollen in dieser Welt einen Unterschied machen. Johannes schreibt, 1. Johannes 2,28, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er kommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Tut Buße war Jesu Botschaft am Anfang seines Auftretens, am Anfang seines Dienstes, und es ist seine Botschaft an jede der sieben Gemeinden, bis auf eine, an fast alle. Tut Buße. Den Überwindern gehört die Zukunft im Reich Gottes, weil das kommt bei allen sieben Briefen. Wer überwindet? Und dann hat Jesus ganz tolle Versprechen. Die gucken wir uns nächstes Mal im Detail an. Und ich bin und bleibe überzeugt, lokale Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Wir wollen es Limburg und der Region in unserem Einflussradius es so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu kommen. Weil auch wir nicht wollen, dass irgendjemand verloren geht. Das ist unser Herzschlag. Weil wir Jesus lieben, haben wir den aufgenommen. Wir wollen ihnen die Wahrheit bringen, die unser Leben radikal verändert hat, die aus mir einen völlig anderen Menschen gebaut hat und immer noch tut. Wir gehen all in als Gemeinde, begeistert für Jesus, gehen Risiken im Glauben ein, sind großzügig mit Zeit, Geld und Leidenschaft. Wir geben das Wort Gottes kostenlos weiter, jetzt gerade auf vier Wege. Youth for Future 1 und 2, Jugendbibelschule, Kindergottesdienst läuft und wir sind hier. Und online und überhaupt und gib ihn auf die Ohren. Wort Gottes. Und ihr finanziert das, dein Zehnter, dein Opfer, machen Gemeinde möglich. Und machen dieses Verbreiten des Wortes Gottes. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, es kommt nicht leer zurück. Und es tut viel mehr, unendlich viel mehr, als du und ich überhaupt sehen können. Wir kriegen Mails, wir kriegen tolle Rückmeldungen. Es gibt Dinge, die passieren, die wir wissen. Aber es passiert weit darüber hinaus. Und es ist nicht wichtig, was wir mitkriegen. Wir sind penetrant beständig dabei, weil wir glauben, dass Gottes Wort die Kraft hat, unser Land und einzelne Menschenleben zu retten und völlig umzukrempeln. Wir glauben an die Fähigkeit jedes Einzelnen und jeder Einzelne ist wichtig, um unsere Region für Gott zu beeinflussen. Jeder von euch ist ein königlicher Priester, jeder von euch ist ein Star, ein Stern. Daniel sagt, die anderen zur Gerechtigkeit weisen, die werden leuchten wie die Sterne. Jesus hat selbst die schlimmste Gemeinde hier in unserer Liste noch ermutigt und hat am Ende gesagt, wer überwindet, der wird. Er hat nicht gesagt, Leute, geht von Laodicea nach Ephesus, da ist es besser. Ich bin frech und ich habe Bock, es zu sein. Gemeindehopping ist nicht, was Jesus will. Es gibt Gemeindewechsel, man geht im Frieden, man heiratet, man zieht um oder du hast wirklich einfach einen Ruf. Das ist total super. Aber ganz ehrlich, nur wenn wir uns ärgern und dann abhauen oder es passt uns was nicht, das ist nicht die Liebe, von der Jesus redet. Er weiß alles und er sieht alles, Augen wie Feuer. Ah! Und er liebt uns trotzdem. Er findet uns goldig, buchstäblich. Er hilft uns mit unseren Baustellen. Er sagt, tu doch Buße. Er liebt Gemeinde. Er braucht sie nämlich als Tor in diese Welt. Gemeinde vereint, jetzt hör gut zu, Diesel- und E-Autofahrer, Veganer und Barbecue-Freaks, Männer und Frauen, Alte und Junge, Einfacher und Intellektuelle, Verheiratete und Singles, Introvertiert und Extrovertiert. Und darf ich das sagen? Mann, ob du Impfgegner bist oder Befürworter, ist doch scheißegal. Es geht um was anderes. Es geht um Jesus. Können wir uns nicht lieb haben und es zur Seite legen? Tu, was du für richtig hältst und lass uns auf die Hauptsache konzentrieren. Ah, das musste raus. Oh, das musste raus. Gott lobt und tadelt hier übrigens nicht Gebäude, Ausstattung, Lage, Strukturen, Methoden. Da steht nicht, mach Grow G12 oder Ralph Neighbor oder Jungi Cho oder hast du nicht gesehen, Modell. Es geht eigentlich nur um Haltung. Lob und Tadel für Haltung, für Bleiben in der Liebe und in der richtig biblischen Lehre bleiben. Und es geht um Durchhaltevermögen. Das sind so die Kerndinger, die Jesus hier tituliert. Es ist spät und ich erlaube mir trotzdem, meinen lila gefärbten Text noch reinzunehmen. Wenn ich an Gemeinde denke, das ist jetzt für die CCLM so ein bisschen kennen, du wirst vielleicht den einen oder anderen wiedererkennen. Ich nenne keine Namen, ich beschreibe nur. Wenn ich an Gemeinde denke, denke ich zum Beispiel an folgende Menschen.
Da ist der Mann, der hat privat großen Kummer und extremste Herausforderungen. Aber wenn ich mit ihm spreche, höre ich nur eins, er brennt für Gemeinde und Gemeinschaft. Er sprudelt über vor Ideen und vor Barmherzigkeit für andere Menschen. Ich gucke jetzt keinen an. Da ist die Frau, die ich, weiß ich nicht, weil es ist 2 Jahre her, wo du in Amerika warst, Grace, die Frau, die habe ich auf dem Klo getroffen hier in der Gemeinde. Und die hat mich getröstet, weil meine Tochter war als Au-pair-Mädchen in Amerika und das hat mit mir als Mutter einfach was gemacht, so, dass sie so weit weg ist. Und diese Frau hat es mir zugesprochen, obwohl sie selbst eine Tochter bei einem Autounfall verloren hat. Sie sieht ihre Tochter nie wieder. Meine ist schon lange wieder da. Und sie hat mit keinster Weise sich selbst verglichen, hat mir gesagt, naja, du, sie hätte ja sagen können, dein Kind kommt ja wieder und meine Tochter. Und sie hätte recht gehabt. Aber alles, was sie hatte nur mich gesehen. Sie hat von sich selbst weggeguckt und hat mir einfach Mitgefühl gegeben, hat gesagt, ich bete für dich und ich weiß, dass es schwer ist. So ist Jesus. Kann man Jesus auf dem Klo treffen? Ich habe ihn da getroffen. Da ist auch der Mann, den ich bei einem Konfliktgespräch beobachtet habe und der solche Demut zeigt, obwohl er aufgrund verkehrter Schlussfolgerungen seines Gegenübers Unrecht erlebt hatte. Und ich beobachte ihn und höre ihm zu und ich gucke auch jetzt niemanden an und sah einfach nur, wie wunderschön sein Herz war, weil er einfach nur interessiert war, den Dienstbereich und die Menschen, um die es geht, zu segnen. Er war völlig unaufgeregt bei der Sache und hat versucht, das Beste rauszuholen. Er hat überhaupt nicht auf sich selber bedacht und über seine Konsequenzen für sich selbst nachgedacht. Ich bin Jesus begegnet im Erdgeschoss bei diesem Gespräch mit meinem Bruder. Da ist die fleißige Frau, die still ist, die seit über 10 Jahren treu einen arbeitsreichen Hintergrundjob für die Gemeinde erledigt. Ja, sie freut sich über Lob, aber sie erwartet es nicht und sie ist immer da, wenn ich sie brauche. Da gibt es das Ehepaar, an das ich denke, das verzichtet und leidet aus Liebe zu anderen, das seine Leistung nicht herausstellt oder Anerkennung sucht, die die Bedürfnisse anderer sehen und ihnen einfach begegnen. Da ist der Dienstleiter, der in einer Besprechung so verständnisvoll klar kommuniziert, ich gucke jetzt auch wieder niemanden an, der gefühlt mit jeder Faser seines Seins Matthäus 6, Vers 33 lebt und der darum große Autorität hat, darüber zu sprechen und darüber zu predigen. Ich bin Jesus begegnet im Stillraum. Da gibt es die mit besonderen Herausforderungen, Menschen, die es nicht einfach haben, aufgrund ihrer persönlichen Situation, psychisch oder andere Dinge. Und die verstecken sich nicht dahinter, sondern die bringen sich einfach mutig mit ein, trotzdem, mit all ihren Gaben. Und zum Schluss sehe ich, wenn ich Gemeinde sehe, ich sehe das Mädchen, das so alt ist wie Jesus, als er im Tempel verloren ging und die so eine klare Nachfolgeentscheidung getroffen hat und voll verstanden hat, worum es geht. Und ich sehe andere junge Leute, die man leicht übersehen könnte, die es ihr gleich tun. Und in allen und auch in dir, wenn ich dich jetzt nicht erwähnt habe, sehe ich ihn. Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist unser Licht, wir sind das Licht der Welt. Wir sind eine Kirche für Limburg. Wir sind wichtig, wir sind kostbar, wir sind gut. Und wir haben was zu bewegen. Bist du dabei?
Nein.
Weißt du, das ist wie mit den Jungfrauen und der Lampe. Heute hat man ja kein Öl mehr, sondern so, man hat so einen Akku. Und dann, ich gehe mit meiner Laterne und meiner Laterne mit mir. Und das ist cool, wenn du leuchtest. Und jetzt brauche ich einen Freiwilligen, einen, der vielleicht weniger furchtsam aus unserer Mitte, der sich mir auf die Bühne nähert und was demonstriert. Ich hatte leider keinen Kuchen zur Hand, da muss der Appel herhalten. Ist irgendjemand hier, der mich bei der letzten, ich weiß, ich überziehe und ich bin definitiv schuld jetzt, dass das, dann komm schnell. Ach, guck mal, das ist toll. Darfst du auch den Apfel dann nachher mitnehmen? Letzte Bibelstelle für heute ist dieselbe wie das letzte Mal. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit. Übertragung von Johannes 1, Vers 5. Aber die Dunkelheit hat nicht die Kraft, das Licht zu überwinden, es zu entfernen, es zu bändigen oder zu dominieren. Das Licht des Evangeliums, das Licht Gottes leuchtet und leuchtet und leuchtet. Ich hoffe sehr, dass jetzt nicht der Vorführeffekt schlägt und ich gebe dir den jetzt in die Hand und du darfst mal versuchen, ohne Maske, wenn nicht, geh zurück, dann tauschen wir dich aus, wenn das jetzt, versuch einfach mal das Licht auszupusten. Ah, da-dam, da-dam, da-dam. Dankeschön. Ah, den Apfel kannst du mitnehmen und die Kerze, genau, ja. Wenn du sie ein paar Mal ausgepustet hast, bleibt sie aus. Das ist das Ende der Analogie. Okay, lass uns aufstehen und miteinander beten. Und wenn du zu Hause bist und du möchtest beten, dann ist jetzt die Gelegenheit da. Du kannst anrufen und ein freundlicher Mitarbeiter wird deinen Anruf entgegennehmen und du kannst dir Gebet abholen. Du kannst Gebet abholen, weil du Jesus kennenlernen willst. Du kannst Gebet abholen für Heilung. Wenn du einfach eine Herausforderung hast in deinem Leben, dann ist gleich jemand für dich da und du kannst dich einfach melden. Wir wollen euch auch gut versorgen. Und hier im Saal nach dem Gottesdienst könnt ihr gerne zum Bernd und zu mir kommen. Wir beten auch. Wir wollen das Gebet der Hingabe sprechen, was in keinem Gottesdienst fehlen soll. So lade ich dich ein. Sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dein Rettungsangebot heute an. Vergib mir meine Schuld und übernimm du mein Leben. Ich brauche dich und ich will dich. Amen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann melde dich gerne und ruf gerne an. Und auch alle anderen, jedes Gebetsanliegen ist am Telefon willkommen. Und auch hier vorne nach dem Gottesdienst. Vergib mir den Über.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.